rund 4 Wochen haben wir darüber diskutiert. Da gab es noch ganz wenige Fälle in Deutschland und alle dachten noch so, wir hätten Zeit. Und wir haben halt gesagt, nein, Exponentialfunktionen haben nichts damit zu tun, dass man Zeit hätte. Wir müssen jetzt was machen. Am Anfang waren das 2, dann 3, dann ganz schnell 30 Leute.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialfolge von So Tech Deutschland, und aktueller Anlass ist auch wieder die App, die gegen Covid-19, gegen das Coronavirus helfen soll. Und darüber sprechen wir mit einem, der ganz tief in dem Projekt steckt, Chris Boos. Ich stelle Sie mal ganz kurz vor, wenn man Sie googelt, werden Sie so als Hidden Champion des digitalen Zeitalters, KI-Pionier, und es gibt noch viele, viele weitere Lobeshymnen auf Sie. Und heute sind Sie eben mit Ihrer Firma Arago bei dem Projekt beteiligt, das sich da nennt Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing, kurz PEPPT. Komplizierter Name, Herr Boos, was steckt dahinter, damit wir das nochmal erklären?
Sehen Sie, das passiert, wenn man Wissenschaftler Marketing machen lässt, dann kommen solche Namen dabei heraus. aber uns geht es ja auch nicht um den Marketingansatz, sondern um das saubere Hintergrund. Das PEPPT-Projekt oder die Initiative baut ja selbst nicht die App, sondern wir stellen das Framework bereit oder die Plattform, auf der nachher Apps gebaut werden, weil wir glauben, dass es in verschiedenen Ländern verschiedene Apps oder in dem gleichen Land sogar verschiedene Apps geben kann, wenn man die Startup-Szene mit einbezieht. Dann müssen die aber ja trotzdem Gemeinsamkeiten haben. Sonst erreichen wir das, was wir erreichen wollen, nämlich dass ein möglichst lückenloses Verfolgen von Kontaktketten stattfinden kann, damit wir möglicherweise Infizierte möglichst schnell rausnehmen können und halt 3 Leute statt 82 Millionen in die Quarantäne schicken. Genau deswegen braucht man das. Und PEPPT stellt grundsätzlich 3 große Features zur Verfügung. Das erste ist solide Messverfahren. Kalibrierte Messungen, die genau sind, weil wir auf diese Weise sicherstellen, dass man nicht ständig Äpfel mit Birnen vergleicht und dass auch wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass es funktioniert. Das zweite ist, und meiner Meinung nach wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt, die Sicherstellung der Privatsphäre. Ja, wir sehen, dass es in China Modelle gab, die sehr erfolgreich das Eindämmen der solche ermöglicht haben, aber die haben halt komplett auf Privatsphäre verzichtet. Das mag dort gesellschaftlich akzeptabel sein. Bei uns würde das bedeuten, dass man unsere Gesellschaftsform quasi einfach das Kind mit dem Bad ausschüttet. Und ich glaube, in den Stadion sollten wir gar nicht kommen. Und da es technisch möglich ist, das Tracing zu erreichen, völlig ohne, dass man die Privatsphäre oder den Datenschutz verletzt, sollte man das auch machen. Das ist die zweite Sache. Und das dritte ist die Interoperabilität, also sowas wie Roaming, weil es hilft uns ja nichts, wenn wir wieder einen normalen Alltag bei uns zu Hause haben und leider unsere Nachbarn immer noch eingeschlossen sind. Erstens kann man dann sehr schlecht in der Schweiz oder in Österreich Skifahren gehen oder nach Italien an den Strand, und zweitens kann man denen auch nichts verkaufen, was ja für eine Exportnation wie die unsere nicht so ganz unwichtig ist.
Wie können wir noch mal kurz vielleicht auch über die Anonymisierung sprechen? Also auf dem Handy verstehe ich das noch. Es werden ja wohl die Daten erstmal nur auf dem Handy gespeichert, solange man gesund ist. Und erst dann, wenn man sich krank meldet, werden diese Daten aktiviert. Aber dann ist die Frage, wie weit geht da die Anonymisierung? Irgendwann muss doch mal ein Gerät oder ein Server die Kontaktpersonen ermitteln und benachrichtigen. Spätestens da kommt ja dann die Anonymisierung.
Nein. Also ganz wichtig, glaube ich, bei der Anonymisierung ist, dass erstens, ich muss doch einen Menschen nicht persönlich kennen. Ich muss nicht mal wissen, welches Handy der wirklich genau hat. Ich muss eigentlich nur wissen, welche Handys sich nahe waren. Und der Zeitpunkt, zu dem ich den Menschen kennen muss, ist, wenn der mit einem Arzt oder mit dem Gesundheitsamt spricht, und dann muss die Plattform oder die App den doch auch nicht kennen, sondern nur dieser Arzt oder das Gesundheitsamt. Deswegen ist es völlig überflüssig, dass es in diesen Apps oder in dem Backbone, den wir jetzt betreiben, irgendwelche Personendaten gibt, also Telefonnummern oder dergleichen. Wir kommen völlig ohne personenbezogene Daten aus. Wir benutzen keine Handynummern, keine MAC-Adressen, keine SIM-Karten-IDs und was man sonst noch alles verwenden könnte als Identifizierung hinten dran. Wir benutzen nicht einmal Ortsdaten. Das heißt, bei uns ist es ganz sicher, dass es ist ja nicht wichtig zu wissen, wo sie waren, sondern nur, wie lange, wie nah bei wem.
Ja, aber derjenige, der muss ja informiert werden, die Kontaktperson. Es geht ja jetzt nicht nur um den Kranken, sondern auch die möglichen Kontaktpersonen. Wie ermittelt denn der zuständige Server, welche Kontaktperson er jetzt benachrichtigen muss? Die muss er ja irgendwann kennen, in Anführungsstrichen.
können Sie sich vorstellen, wie so ein Schließfach. Wir hinterlegen Nachrichten für diese Person in einem Schließfach. Und wenn der vorbeikommt mit dem passenden Schlüssel, kann er reingucken, was ist. Das macht er alle Stunde mal, so wie man früher Mails abgerufen hat. Und auf die Weise müssen wir nicht wissen, wer das ist. Das ist jetzt sehr einfach beschrieben, komplizierte Kryptographie hinten dran. Aber das ist am Ende der Mechanismus. So wie in den alten Spionagefilmen.
Einfach ist immer gut bei uns. Ich würde gerne noch mal einen großen Schritt zurückgehen. Wie kam es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit? Weil das ist ja schon sehr, sehr große Zusammenarbeit. Das Robert-Koch-Institut, Fraunhofer, Vodafone, viele, viele, viele Wissenschaftler, ihre Firma. Wie kam es dazu?
Nun, am Anfang haben sich ein paar Wissenschaftler getroffen und haben darüber diskutiert. Das war ja schon vor 4 Wochen, das ist ja, fühlt sich her wie Jahre. Von der Schlafmenge, die wir so gekriegt haben, kommt das wahrscheinlich hin. Also vor rund 4 Wochen haben wir darüber diskutiert. Da gab es noch ganz wenige Fälle in Deutschland und alle dachten noch so, wir hätten Zeit. Und wir haben halt gesagt, nein, Exponentialfunktionen haben nichts damit zu tun, dass man Zeit hätte. Wir müssen jetzt was machen. Am Anfang waren das 2, dann 3, dann ganz schnell 30 Leute. Und inzwischen sind es über 130. Seit wir das announced haben, haben wir so viele wunderbare Hilfsangebote bekommen. Wir werden wirklich das komplett auf die Beine stellen können, so wie es aussieht in der notwendigen Zeit. Aber die Idee kam wirklich, weil sich Leute zusammengesetzt haben, die halt an der Mathematik dran sind, gesagt haben, das wird nicht so gut kommen. Und wenn wir erst dann anfangen, etwas zu bauen, wenn die Zahlen so sind, dass es wirklich einsichtig ist, dann ist es zu spät. Und deswegen haben wir früh angefangen und sind heute auch weltweit mit vorne dabei.
Und welche Regierungsmitglieder waren mit involviert? Waren alle Ministerien dabei oder überhaupt noch keiner von den Politikern?
Die Gruppe ist erstmal eine reine Gruppe aus Wissenschaftlern und Techies und Gesundheitspsychologen und Epidemiologen. Das ist Wissenschaft und Technik hier zusammen. Selbstverständlich haben wir unsere Kontakte zu den verschiedenen Ministerien genutzt, um zum Beispiel Testressourcen von der Bundeswehr zu bekommen. Da haben wir höflich nachgefragt. Ja? Oder um rauszufinden, ob denn das, was wir machen, überhaupt datenschutzrechtlich möglich ist. Ja, am Ende hilft es ja nichts, wenn wir uns hinstellen und gute Ideen haben, die vielleicht auch kryptografisch gut sind, aber nicht mit dem Datenschutz vereinbar. Und da ist es schon sehr gut, wenn man solche Halbregierungsorganisationen dann auch befragen kann. Also das Robert-Koch-Institut ist ja auch eine im zweiten Grade staatliche Institution, die dann eben da auch mitmachen kann.
Gab es so etwas schon mal, dass man so eine große Zusammenarbeit hatte und dann ja doch in relativ schneller Zeit sowas auf die Beine stellt?
Also große Zusammenarbeiten gab es ja schon immer, wenn Sie sich an die europäischen Projekte erinnern. Dieses Mal ist es allerdings völlig anders, weil alle unter Zeitdruck stehen. Und dieses ganze Geplänkel von, aber wir müssen sicherstellen, dass dies in diesem Land und das andere in jenem Land liegt und dass die Verhältnisse ausgewogen sind. Hier geht es ausschließlich um Kompetenz. Wer hat was beizutragen und dann wird's gemacht.
Ja, wir machen ja den Podcast auch schon ein paar Monate jetzt und es wird immer wurde so viel kritisiert bei uns, das geht nicht voran und die Umsetzung gehapert, wir sind in der Forschung gut. Aber hier zeigt doch offenbar, wenn es nötig ist, dann können wir was und was auf die Beine stellen, oder?
Das ist ja das wirklich Spannende, das habe ich ja auch schon früher gesagt. Ich bin ja einer der Flaggenhochhalter für Europa und Deutschland, was Technologie angeht. Ich glaube nicht, dass wir so weit hinten dran sind, wie das immer gesagt wird. Wir sind nur ein bisschen gemütlich gewesen in unserem Liegestuhl in der Sonne. Jetzt hat jemand die Sonne ausgemacht und auf einmal zack, bumm.
Kann man denn diese Anwendung jetzt, die dann bald hoffentlich kommt, auch noch weiterentwickeln? Wie anpassungsfähig ist das? Kann man da noch weitere Tools einbauen? Jetzt mal angenommen, dass sich die Lage noch mal verschlimmert. Was ist da alles noch denkbar?
Also wir wollen wirklich nur dieses Framework zur Verfügung stellen. Ich glaube, das sind die essentiellen Funktionen. Ja, gleiche Messung, anständiger Schutz der Privatsphäre und das Roaming, wenn Sie es in einfach haben wollen. Das sind die wichtigen Sachen, dass das funktioniert. Natürlich können darum noch ganz viele Funktionen entstehen, aber das sollen die Leute machen, die Apps entwickeln und sich nachher an so ein System anschließen.
Werden Sie selber eine App zur Verfügung stellen und entwickeln oder
lassen Sie das an? Wir werden selbst gar keine App zur Verfügung stellen. Wir stellen eine Referenzimplementierung für eine App zur Verfügung, damit ich sag mal, jedem klar ist, wie man das, was wir da so haben, implementieren kann. Unsere App ist aber hochlangweilig, in Anführungsstrichen. Also wenn man das kompiliert, kriegt man sicherlich keinen Benutzer begeistert. Das sieht zwar alles nett aus, aber es macht halt außer Tracing nichts. Und ich glaube, dass wenn Sie wollen, dass Benutzer da bei der Stange bleiben, und das müssen Sie ja, sonst wird Contact Tracing nicht stattfinden, muss man dem Benutzer auch etwas bieten. Und das ist nicht, wir haben nur eine Referenzimplementierung. Und das, was wir bieten, ist, damit andere Leute schneller sind, sowas auf die Beine zu stellen.
Sie haben den Benutzer jetzt schon angesprochen. Am Ende hängt es ja wirklich an den Leuten selbst. Wenn die App A runterladen und B am Ende auch, sage ich mal, vernünftig benutzen und sich dann melden, wenn was ist, und dann sich auch in Quarantäne begeben, wenn sie irgendwie mit jemandem, der infiziert war, in Kontakt waren. Wie optimistisch sind Sie denn? Sie haben ja jetzt mit vielen Menschen gesprochen, die im Moment sind die Umfragen ja so, dass die Leute eher gespalten sind, was solche Apps angeht.
Also ich bin eigentlich sehr optimistisch. Das Projekt hier selber zeigt, dass die Leute zusammenarbeiten wollen und eben nicht sagen, die anderen sind mir scheißegal. Von daher wird das, glaube ich, bei dem Tracing auch funktionieren. Ich meine, es ist ja einfach. Je mehr da Leute mitmachen, desto normaler wird unser Alltag. Es gibt ja diese bekannte Studie aus Oxford, die sagt, wenn 60% der Gesamtbevölkerung an sowas teilnehmen, dann braucht man sonst keine Maßnahmen. Je weniger Leute teilnehmen, desto strengter die Maßnahmen, die man braucht, damit sowas nicht außer Kontrolle gerät. Liegt in unserer Entscheidung, wenn wir, ich sage mal, zu scherzkeckshaft drauf sind und eben nicht mitmachen, dann zerschießen wir uns ja nur unseren eigenen Alltag. Also ich denke, da gibt es einfach keinen Grund für, bei sowas nicht mitzumachen. Mhm. Und aus unserer Sicht ist es ein wesentlicher Punkt halt der Erhalt der Privatsphäre. Man muss nicht aus Angst gleich die Prinzipien, die Grundfesten, auf denen unsere Gesellschaft aufgebaut ist, aus dem Fenster kippen. Es ist möglich, die Privatsphäre zu erhalten, und es ist ganz absichtlich von uns, dass wir mit dieser Initiative vor den Apps rausgekommen sind, um diese Unterhaltung zu führen mit den Menschen und auch zu sagen, guck mal, wir lassen hier alle draufschauen, wir machen den Quellcode offen. Ist er ja noch nicht, weil er noch nicht abgenommen ist, ja, aber das werden wir tun. Und wir haben auch eingeladen, verschiedene Sicherheitsspezialisten da drauf zu schauen, auch außerhalb der Gruppe, einfach weil wir sind ja nicht in einem Konkurrenzkampf unter Firmen oder unter Wissenschaftlern, die irgendwas publizieren müssen, sondern wir kämpfen alle zusammen dafür, dass wir wieder zurück ins normale Leben kommen.
Ja, Sie gelten ja so als KI-Pionier, habe ich ja anfangs schon gesagt, und Sie haben eben auch schon ausgeführt, dass Sie glauben, Deutschland ist gar nicht so hinterher in vielen Dingen, wie wir es immer sagen. Was wir auch häufig hören im Podcast ist, dass wir super sind in der Forschung, aber schlecht darin, Dinge am Ende in die Wirtschaft zu bringen, auch zum Beispiel, was künstliche Intelligenz angeht. Sehen Sie das auch so?
Wenn Sie heute die großen Anwendungen von KI ansehen, dann ist es ja zum allergrößten Teil irgendwie Optimierung von Werbung oder von was könnten Sie noch gucken, noch kaufen, noch sonst irgendetwas. Das sind halt alles sehr kleine Probleme. Ich glaube, unsere Kernherausforderung in Europa, das ist die schon lange, ist die Adaption neuer Techniken. Mhm. Weil wir mit den alten Techniken so extrem erfolgreich sind. Ich meine, das darf man ja nie vergessen. Wir sind ja extrem erfolgreich in dem, was wir tun, als Gesellschaft, als Wirtschaft. Und alles, was wir uns beschweren, passiert auf einem wirklich sehr hohen Niveau. Die Gefahr ist halt, dass dieser Erfolg schnell vorbeigehen kann, wenn ein anderer es noch viel besser macht auf eine andere Weise und es einfach kein Mitmachen gibt. Und das Interessante ist ja, dass häufig solche Veränderungen nicht durchgeführt werden, obwohl sie möglich ist. Wenn Sie die KI-Branche nehmen, jedes deutsche Unternehmen, also fast jedes, hat schon irgendwas mit KI gemacht. Meistens irgendein Pilot oder irgendeinen geilen Showroom oder irgendwas, wo man sehen konnte, jawohl, wir machen jetzt auch KI. Und wenn Sie dann fragen, und was davon abgehakt ist in der Produktion, dann wird es auf einmal sehr stille, ja. Und dann fragen Sie, warum wird es denn nicht produktiv eingesetzt? Und dann sagen, ja, wir wollen das ja total kontrollieren, und Sie stellen ja Menschen ein, weil die irgendetwas Bestimmtes können, und nicht, weil sie komplett vorhersagbar sind. Und wenn man mit intelligenteren Maschinen, ich sage absichtlich nicht intelligenten, weil sie sind immer noch dumme Blechbüchsen, aber wenn man mit intelligenteren Maschinen arbeiten will, dann sind die halt auch nicht deterministisch. Das heißt, die werden Lösungen für Probleme finden, die wir nicht vorhergesagt haben. Und das ist schwierig mental zu greifen. Und das Interessante ist, jetzt, wo man auf einmal muss, fällt auch KI-Adaption leicht, ist, was wir jetzt gerade sehen. Und ich meine, das ist ja auch stark, wenn man kontaktlos quasi Zeug erledigen lassen kann durch das Wissen von Menschen, die das eben multiplizieren.
was denken Sie, wird die Veränderung, die jetzt hier gerade disruptiv über uns hereinbricht, nachhaltig sein? Werden die Unternehmen vor allen Dingen auch und die vielen Leute, die Manager, die noch rumgereist sind, werden die das jetzt annehmen und fortsetzen, die ganze Entwicklung?
Also als erstes, wenn hier Schluss ist mit Lockdown, werden alle reisen. Da bin ich sowas von sicher. Alle reisen, irgendwohin. Egal, nur weg. Aber ich glaube auch, dass wir ganz viel gelernt haben, was eigentlich möglich ist. Ja, also ich glaube, die Lernkurve war steil. Also Dinge, die man auch seinen Organisationen niemals zugetraut hatte, die man seinen Mitarbeitern nicht zugetraut hat, dass die diese Veränderung machen, das machen die jetzt einfach. Also ich meine, seit 20 Jahren wird über Online, über Hilfe für Schüler im Online diskutiert. Jetzt ist es da.
Aber das finde ich einen interessanten Punkt. Wie bewerten Sie denn so, sag ich mal, digitale Schule, Online-Unterricht? Weil ich habe auch gelesen, ich meine, am Ende kommt es natürlich auf den Stoff an. Das Wie ist ja dann immer die andere Frage. Aber wie viel Kompetenz, digitale Kompetenz müssen wir in den Schulen bringen? Weil ich hatte gelesen, dass Sie auch sagen, man sollte vor allem auch Geschichte lernen. Sie zitieren häufiger Shakespeare. Also was sind so die Kernkompetenzen, die man demnächst braucht, wenn die Maschinen immer intelligenter werden und wir mehr Generalisten vielleicht am Ende brauchen als Fachmenschen?
Haben Sie es mir ja quasi schon vorweggenommen, aber ich möchte gerne nochmal auf die Schule zurückgehen. Es kann gar nichts schaden, wenn wir mehr Mathe in Schulen lernen. Ja? Und am Ende des Tages ist Informatik Mathematik. Und das Problem, was wir haben, ist, dass in gesellschaftlich Menschen, die Naturwissenschaften mögen, wirtschaftlich besser dastehen häufig und Menschen, die Naturwissenschaften nicht mögen, gesellschaftlich unterhaltsamer sind. Ja, also sie können sich in jede Talkshow setzen und sagen, Mathe konnte ich noch nie. Und wenn sie sagen, Goethe, wer war das? Dann stehen sie dumm da. Mhm. Also da haben wir einfach ein Problem, was vielleicht auch daher kommt, wie Mathe häufig erklärt wird. Und ich glaube, auch das können wir gerade überwinden. Von daher glaube ich, dass das Tolle an Kindern ist, dass sie ja gerade nicht algorithmisch denken. Man kann einem Kind eine Gabel oder einen Löffel in die Hand drücken und sag, ist das? Am Anfang ist es eine Riesensauerei und irgendwann geht das. Ne? Sie müssen nicht sagen, hier bewege die Gabel im Winkel 30 Grad sowieso oder wie man das einer Maschine beibringen müsste. Das ist ja das Tolle an Menschen, dass sie eine viel größere, also man kann heute ja auch mit Maschinen adaptiv tätig sein, aber Menschen sind halt viel, viel adaptiver als Maschinen es lange sind. Und deswegen glaube ich auch, dass für uns das Lernen eine breite Frage ist. Die Informatik oder Programmieren, diese ganzen Digital Skills, von denen häufig gesprochen wird, ist eine Methode, Probleme zu lösen. Aber es gibt ja auch andere Methoden, Probleme zu lösen. Wenn Sie jemand sehen, in unserem PerPD-Projekt, da sind 130 Wissenschaftler diskutieren alles aus. Da haben sie komplette Dialektik, um Probleme zu lösen. Da geht's richtig zur Sache. Aber alle respektieren sich und so kommt man schnell zu guten Lösungen. Wenn wir die algorithmisch herstellen wollten, das wäre quasi nicht möglich. Ich glaube, wenn wir in der Schule was lernen sollten, dann ist es viele Arten, wie man Probleme löst. Und wenn ich was Böses sagen kann, ist, wenn Sie zwei Prinzipien in der Informatik verstanden haben, nämlich Teile und Herrsche und Rekursion, dann können Sie alle Algorithmen relativ schnell herbringen. Und Teile und Herrsche hat Cäsar schon mal aufgeschrieben, wenn ich mich recht erinnere. Und Rekursion gab es im Mittelalter auch schon. Da gab es dieses alte Lied von dem Mops, der in die Küche kam und dem Koch ein Ei stahl. Und am Ende gab es viele Möpse und so weiter. Wenn man diese Prinzipien wirklich verinnerlicht hat, kann man fast alles programmieren.
Sind ja KI-Spezialist, jetzt frage ich mal provokativ, hätte eine KI dieses Problem früher erkannt und schneller gelöst, was wir jetzt gerade haben mit der Corona-Krise?
Also keine, die wir heute auf einem Rechner tatsächlich installieren können. Aber ich meine, es gab ja auch ganz viele Menschen, die das früher erkannt haben. Das Problem ist einfach so eine Infektionskrankheit und deswegen haben wir ja auch so einen Höllenrespekt vor denen und es gibt Institute für Infektionskrankheiten, ist einfach ein exponentieller Vorgang. Und wir als Menschen sind lineare Wesen. Das heißt, das eine es wächst unglaublich schnell, weil es immer sich um einen bestimmten Faktor vervielfacht. Und wir wachsen, wir denken immer in 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, noch ein Tag und noch ein Tag und noch ein Tag. Und diese, weil wir eben lineare Wesen sind, fällt es uns so schwer, mit diesen exponentiellen Dingen umzugehen. Und deswegen, das können Computer theoretisch leichter, aber es gab völlig genug Menschen, denen das völlig klar war, was passieren würde.
Was kann denn, können wir denn jetzt aus dieser Pandemie lernen, auch was wir dann nutzen können für die nächste, die ja wahrscheinlich irgendwann kommen wird, was wir dann auch mit künstlicher Intelligenz dann vielleicht besser abdecken können? Also können wir daraus jetzt Erfahrungen ziehen, die man, kann man jetzt irgendeine KI mit Daten füttern, dass man so etwas schneller voraussieht oder auch vielleicht die Infektionsketten besser voraussieht oder dass man dann sagen kann, okay, das Land ist zuerst betroffen, die Region oder und so weiter und so fort?
Wenn wir eine Plattform hätten wie dieses PEPGT, die international anerkannt ist und die ähnlich wie der Telefonaustausch wirklich auch international funktioniert, und Leute würden da mitmachen im großen Stil und es gäbe landesweit oder weltweit verschiedene Applikationen darauf, dann würden wir erst gar nicht in dieses Problem kommen, wahrscheinlich bei ähnlichen Ausbrüchen, weil wir einfach bei ganz geringen Fallzahlen schon sagen könnten, jetzt schalten das mal bitte alle ein, die mitmachen wollen, und dann isolieren wir diejenigen, die in Gefahr kommen und die anderen können ganz normal weiterleben.
Ja, okay, da kommen wir eigentlich ja schon fast zum, ich wollte das Thema noch ansprechen, gerne Globalisierungsfreund oder Gegner. Am Ende, viele denken jetzt, nach dieser Krise kommen alle wieder zurück zum Nationalismus, aber ist nicht eventuell das Gegenteil der Fall, weil wir gerade die Globalisierung jetzt brauchen werden, um solchen Problemen schneller habhaft zu werden? Oder wie sehen Sie das?
Es wäre, glaube ich, völlig unlogisch, zum Nationalismus zurückzukehren. So ein Virus ist ja jetzt auch nichts Nationales. Also ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Ein Projekt wie das unsere, das PEPGT, zeigt das ja. Da kommen die Leute unkompliziert über Grenzen zusammen. Auch Länder, die sich sonst nicht so mögen, sind auf einmal die Wissenschaftler dabei. Das ist doch super. Und das passt auch viel mehr zum Problem, als sich abzukapseln, weil der größte Abgekapselte hat trotzdem nachher das gleiche Problem. Und ich finde es ja immer lustig, ja, wenn Solidarität gefragt ist und man selbst was leisten will, dann leisten soll, dann ist Solidarität immer zweifelhaft. Und wenn diese Solidarität gefragt ist und man selbst was kriegen soll, dann rufen auf einmal alle nach Solidarität. Vielleicht ist uns das eine Lehre, dass Solidarität einfach ein Gebot der Menschlichkeit ist.
Was nehmen Sie für sich mit aus diesem Projekt, dass Sie da jetzt Teil von waren?
Unglaublichen Schlafmangel. Abgesehen davon, ich finde es schön, dass wir es digital schaffen können, etwas zu erreichen, was andernorts nur erreicht werden kann, indem die Privatsphäre aufgelöst wird. Unter Privatsphäre zu erreichen, das ist das Erste, dass das überhaupt möglich ist, dass es eine demokratische Antwort gibt auf etwas, was anderweits anders möglich ist. Und das Zweite, was ich mitnehme, ist, es gibt viel, viel mehr Zusammenarbeit und menschlichen Zusammenhalt, als wir uns das jemals hätten träumen lassen. Das sehen Sie daran, dass auf einmal Leute ihre lokalen Geschäfte unterstützen und all solche Aktionen machen. Und das sehen Sie in halt etwas massenwirksamer in solchen Projekten wie unseres, weil da einfach die Leute unkompliziert, da sind ja lauter High-Profile-Wissenschaftler dabei, die mal ihr Ego, die sonst nur überleben können, wenn sie ein gesundes Ego haben, die ihr Ego zurückstellen, weil hier ein Problem gelöst wird. Das ist wunderbar.
Wenn man Sie konfrontieren würde mit einer Meinung von wegen, ja, wir können das hier nicht machen, die Wirtschaft hier runterfahren, das kostet Unsummen, Milliarden hier, Milliarden da. Wenn Menschen immer nur auf die Zahlen gucken und sagen, was alles gerade an Umsatz verloren geht oder an Arbeitslosen.
Also natürlich kann man sich nicht komplett ruinieren, weil dann kann man sich auch kein Gesundheitssystem mehr leisten und so weiter. Aber dass wir zu einem relativ frühen Zeitpunkt diese Diskussion anzetteln, ob es überhaupt in Frage steht, sich um Menschenleben zu kümmern. Und quasi zu sagen, naja, wenn wir uns nicht um die kümmern, dann steigt halt die Anzahl an Affekthandlungen und die Leute schlagen sich auch so tot, weil sie Idioten sind. Das finde ich einfach eine ganz beschissene Begründung, warum man das ignorieren soll. Ich glaube, ich bin ein wirklich kapitalgläubiger Mensch. Ich bin völlig sicher, dass wir eine ganz gesunde und profitable Wirtschaft brauchen, um ein komfortables Leben zu haben. Aber dann sollten wir an den Lösungen arbeiten, um wirtschaftlich schnell und menschlich gut auseinanderzukommen. Ich meine, das ist ja das Tolle gerade in Europa, dass wir wirtschaftlich stark und trotzdem menschlich sind. Mehr Menschlichkeit muss man nicht über Bord werfen.
Das sind doch ein schönes Schlusswort, finde ich.
Nicht ganz.
Nicht ganz. Andreas hat noch eine Frage.
Hören wir übrigens jetzt auch von vielen Leuten, mit denen wir so kommunizieren, aus den USA, wo man ja lange sehr, also wo das der Existenz einer gemeinsamen Krankenversicherung als Kommunismus bezeichnet wurde lange Zeit, jetzt sagen, vielleicht ist das doch nicht so eine schlechte Idee. Ja? Und das ist natürlich auch das Interessante an den USA, dass die sehr anpassungsfähig sind und aus Fehlern schnell lernen können. Also da würden wir in Europa länger brauchen, um die Lernkurve zu haben.
Ja genau, jetzt wollen die ja die Gesundheitskosten übernehmen. Die Regierung, ne?
Ja, mal gucken, wie nachdem man erst Obamacare so demontiert hat, wie es jetzt weitergeht. Aber ich finde, wir sollten mehr in den Spiegel schauen. Ja, wir reden ständig unsere Systeme schlecht. Auch wir optimieren ja die Gehälter von Krankenschwestern oder Kindergärtnern, weil wir wissen, dass das alles Menschen sind, die diesen Beruf machen wollen. Und dann fragen wir uns, wie wenig können wir dir bezahlen, bis du aufhörst, den zu machen? Aha, plus 1 Euro ist, was wir dir bezahlen. Und ich glaube, dass wir wirklich, und das finde ich sehr schön, ein bisschen zu einer Wertediskussion hier zurückkommen, was ist uns das eigentlich wert, einen guten Lehrer zu haben?
Aber glauben Sie, dass die Diskussion nachhaltig ist? Also, dass sich dann, ich meine, man vergisst ja auch schnell, ne? Also, das ist ja auch so, wenn man irgendwie was Schlimmes erlebt oder jemanden sieht, dem es nicht gut geht und dann, man ist ja auch ein Meister da drin, das zu verdrängen oder zu vergessen. Glauben Sie, dass das jetzt in diesem Fall mal was Nachhaltiges ist, dass man wirklich es schafft, dass Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte weiß ich jetzt nicht, aber dass man denen mehr Geld gibt, dass sie angemessen bezahlt werden?
Also es spricht durch nichts dagegen.
Oder Mensch.
Das können wir als Gesellschaft ja beschließen, also dass wir das machen. Ich meine, ich war mal auf so einer Veranstaltung und da wurde also auch diese Diskussion geführt, dass man die besser bezahlen müsste. Und dann habe ich gefragt, guck mal, wer von euch war schon mal im Krankenhaus? Und viele melden sich und dann sage ich, okay, und wer hat irgendwie dem nächsten Pfleger, ich sage mal, 100 Euro für die Kaffeekasse gegeben oder was auch immer du leisten kannst, wenn es nur 1 Euro ist, ja, meldet sich keiner, sage ich, komisch, vorher habt ihr gerade gesagt, die sind alle arm dran, wieso helft ihr denen nicht dann, ja, weil helfen, und das sehen wir jetzt deutlich, ist etwas, was jeder tun muss und mitmachen, Solidarität geht von jedem aus, das kommt nicht von oben, fällt nicht vom Himmel.
Eine Frage hätte ich noch, vielleicht zum Ende, weiß nicht. Sie sind ja auch mit im Digitalisierungsrat. A, trifft er sich zurzeit noch? Und B, was denken Sie, was beim nächsten Treffen so besprochen wird? Also, ob das alles dann, was vorher Thema war, nicht einfach schon hinten runtergefallen ist und man vielleicht über ganz andere Themen reden wird?
Also der Digitalrat war glücklicherweise vorher schon digital und wir hatten viele Videomeetings, die gibt's jetzt auch noch.
Ach so, okay.
Und die Themen, die dort waren, wie Wirtschaft und Gesellschaft, Kompetenzen, Datenstrategien, die glaube ich, sind ja jetzt noch mehr in den Mittelpunkt gerückt eigentlich, weil das jetzt die Änderung ist, die vollzogen wird.
Also ist das das, was, hatte ich Sie eben, glaube ich, auch schon mal gefragt, ob das, glauben Sie, dass jetzt die Digitalisierung in Deutschland einen Schub bekommt?
Ja, genau. Also die Digitalisierung bekommt mit Sicherheit einen Schub, weil viele jetzt, Sie hatten es vorher ein bisschen anders gefragt, ne? Die Digitalisierung bekommt mit Sicherheit einen Schub, weil jetzt viele Leute auf einmal Dinge digital machen, bei denen sie noch vor 3 Monaten gesagt hätten, das können wir nie machen. 5 Jahre Change Management, Minimum, ja. Auf einmal, zack, geht's, ja, wenn man muss. Was ich vorher auch gesagt hatte, ist, dass die Digitalwirtschaft, also die wir aufgebaut haben, da gibt es Licht und Schatten, weil viele der digitalen Geschäftsmodelle halt auf Konsum ausgelegt sind und die fliegen jetzt halt gerade gar nicht. Also überlegen Sie sich mal, was alles durch Werbung finanziert und wer lohnt sich noch Werbung für irgendwas zu machen, wenn keiner kommen kann, dass es kaufen.
Themen, die uns so lange beschäftigen, vor allem die App hoffentlich, dass das funktioniert.
Also das sieht auf jeden Fall sehr gut aus und das, was wir stellen ja die Plattform bereit, auf der diese Apps laufen und wir sehen ja deswegen auch schon früher so ein paar und ich sage, das sieht sehr vielversprechend aus, was die Entwickler von den Apps da machen.
Wir fragen ja normalerweise immer nach einer Schulnote am Ende unseres Podcasts. Wenn Sie sagen müssten, wie Deutschland dasteht in der Digitalisierungsfragen und KI oder wo Sie Fachmann sind, was hätten Sie für eine Schulnote gegeben vor der Krise und was geben Sie jetzt für eine Schulnote, wenn Sie jetzt die aktuellen Geschehnisse nehmen, wie schnell wir uns umgestellt haben, wie schnell wir reagiert haben und was wir alles so gemacht haben?
Das müsste man ein bisschen differenzierter betrachten, weil wofür vergeben wir die Schulnote? Für das, was wir können oder für das, was wir machen? Ich hätte gesagt, vorher die Einführung von KI, das, wo wir ja zum Beispiel und die Umsetzung von Digitalisierung, da waren wir vorher total vier, wenn es gut kommt. Ja. Die Fähigkeiten, da waren wir vorher schon wahrscheinlich 1 bis 2. Jetzt auf einmal können wir Umsetzung auch 2.
Etwas Positives. Christian Boos, vielen Dank.
Hat toll Spaß gemacht. Dankeschön.
Ich danke.